Wie ich es immer zu sagen pflege, ist, wenn neue Gesichter da sind, ist das ein guter Anlass zur Wiederholung. Ich muss nur aufpassen, dass ich dann nicht zu viel wiederhole, um dann doch auch wieder weiterzukommen im Stoff. Das eine ist mal, wer jetzt die Gliederung heute Abend noch nachgereicht bekommen hat, der kann sich auch so ein bisschen mit hineinlesen. Wir haben uns gestern einige Vorbemerkungen gegönnt, haben eben gesehen, dass die Offenbarung, dieses letzte Buch der Bibel, von sich selber sagt, dass sie ein bittersüßes Buch ist. Da gibt es diese Szene in Kapitel 10, wo der Johannes ein Buch verschlingen soll, das im Abgang sozusagen bitter ist, aber auf der Zunge süß ist. Das ist die Offenbarung. Sie ist schwer verdaulich, wir sollten gewarnt sein, aber sie ist zugleich süß. Sie schmeckt gut, weil sie doch wunderviel, sehr viel Schönheit auch birgt. Ein Buch mit 7 Siegeln, das durchaus auch seinen Sinn hat, denn die Offenbarung sollte nicht von jedem verstanden werden. Haben wir gestern gesehen, sie sollte die Christenheit auch schützen. Deshalb ist sie auch in einer versiegelten, etwas rätselhaften Form geschrieben. Gedacht war, dass die Christen es verstehen. Die Christen es nicht verstehen. Eigentlich war die Logik dahinter, wer es versteht, der hat das richtige Wissen schon entdeckt. Denn wer mit der Heiligen Schrift vertraut ist, wer mit dem Evangelium vertraut ist, wer mit Jesus vertraut ist, mit Paulus, der sollte eigentlich kein Problem haben, die Offenbarung zu verstehen. Das ist die Logik. Nicht verstehen sollte es der Kaiser. Nicht verstehen sollte es die Geheimdienstler des Kaisers, die nämlich, wenn sie diese Botschaft verstehen würden, durchaus gegen die Christen vorgehen könnten. Also als Schutz für die Christenheit in einer Verfolgungssituation glaube ich, dass das Buch versiegelt war, ja, aber für Johannes sollte es verständlich sein, auch für uns. Denn wir sollten es verstehen und es soll uns glücklich machen. Und so geht es darum, dass wir versuchen miteinander dieses letzte Buch der Bibel zu verstehen. Und es ist deshalb so wichtig, dass wir es als letztes Buch der Bibel sehen, weil es lebt davon, dass es aus all dem zehrt, was die Heilige Schrift bis jetzt schon zu bieten hatte. Es bündelt eigentlich alles, was wir aus der Heiligen Schrift kennen. Und es tut das in einer besonderen Art und Weise, in dieser sehr symbolischen Sprache, wo Bilder, wo Zahlen symbolisch verwendet werden und Assoziationen hervorrufen. Denn immer wieder heißt es in der Offenbarung, woran erinnert's dich? Woran erinnert's dich? Ich mache dir Mut, wenn du die Offenbarung liest, stell dir diese Frage. Woran erinnert's dich? Es ist assoziativ aufgearbeitet. Und wir haben gesehen, die Vorteile dieser Literaturgattung liegen darin, dass sich in dieser Literaturgattung, die wir so als Science Fiction heutzutage bezeichnen würden vielleicht, Raum und Zeit mischen und man da sehr, sehr viel Freiheiten hat, ganz vieles Unterschiedliche zusammenzubringen. Und das ist die Art und Weise, wie die Offenbarung funktioniert, um der großen Frage auf den Grund zu gehen, wer hat zwischen Himmel und Erde die Macht? Oder wem gebührt die Anbetung? Das ist die große Frage der Offenbarung. Und dieser Frage wird ein Symbol zugeordnet, das wir in der Offenbarung 47 Mal finden, im gesamten Neuen Testament 60 Mal, allein in der Offenbarung 47 Mal den Thron. Das Symbol oder dieses Bild eines Thrones, eines Herrscherthrones, ist das dominante Bild der Offenbarung. Und mit diesem Thron verbindet sich die Frage, wer hat die Macht bitte? Gut oder böse? Gott oder Teufel? Wer hat die Macht? Und wem gebührt die Anbetung? Und die Christen in Rom wussten, dass die Frage auch anders lautet. Kaiser oder Christus? Wen soll ich jetzt meinen Herrn und meinen Gott nennen? Den Kaiser in Rom oder meinen Christus, das Lamm? Und die Antwort der Offenbarung ist eindeutig, es ist Christus, das Lamm, das einmal gekommen war, um die Schuldfrage zu klären als Lamm und das ein zweites Mal kommen wird, um die Machtfrage zu klären als Löwe. Und das haben wir schon im ersten Kapitel gesehen. Wir haben schon gesehen, dass es uns dahin führt, dass es um Christus geht,
der uns vorgestellt wird, gleich im ersten Kapitel schon. Da haben wir schon gestaunt, haben wir schon manches gelesen, haben gesehen, dass uns Christus hier als die eine Person der Gottheit sozusagen in einer besonderen Weise entgegentritt, aus der Gottheit hervortritt, und es ist deutlich, es geht um diesen Christus, der uns als Gott begegnet, und der wird uns hier vorgestellt in seinen drei Titeln zunächst mal, in seinen drei Werken mit einer dreifachen Lobeshymne, Doxologie sagt man dazu, wird er schon im ersten Kapitel bis Vers 8 schon vorgestellt, und dann wird schon gesagt, er wird kommen. In Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken.
Wir erwarten diesen Christus als den, der schon einmal gekommen war, zum ersten Mal, um die Schuldfrage zu klären. Und wir erwarten ihn wieder mit den Wolken als den, der die Machtfrage ein für alle Mal klären wird. Und da haben wir schon auch das Zielmotiv der Offenbarung. Es ist ein klares Ziel vorgegeben. Sie hilft uns, dass wir uns ausrichten auf die Wiederkunft Christi. Das sage ich jetzt, weil das nachher, wenn wir mit der Offenbarung dann weitergehen, werden wir das feststellen, dass das in vielen Bildern dann auch immer wieder uns beschrieben wird. Aber auf das läuft alles hinaus, nämlich die Wiederkunft Christi und damit die Vollendung aller Dinge. Und das beten wir ja im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Glauben, das bekennen wir als Christen der verschiedensten Konfessionen, verbindet uns dieses Bekenntnis. Das ist übrigens ein Teil, den wir so in unserem Glaubensleben oftmals nicht so präsent haben. Wir leben sehr stark mit dem ersten Kommen von Jesus, Weihnachten, Ostern. Aber wir haben das, glaube ich, in unserer Generation relativ vergessen und verloren, diese Erwartung, dass Christus wiederkommt. Das ist christliches Gemeingut, dass wir das glauben. Das gehört zum Kern des christlichen Bekenntnisses. Von dort wird er wiederkommen, zu richten. Und das ist der Knackpunkt. Wir mögen Jesus als den Retter, aber die Offenbarung stellt uns Jesus als den Richter vor. Und deshalb haben wir heute Morgen schon gesehen, dass gleich auch in Vers 7, 8 dann davon die Rede ist, dass die ganze Erde beben wird, auch sich fürchten wird, letztendlich vor diesem Gericht dieses Richters. Und die Offenbarung sagt letztendlich damit auch, wer Jesus als Retter kennt, muss ihn als Richter nicht fürchten. Wer Jesus als Retter kennt, muss ihn als Richter nicht fürchten. Aber wehe einer Welt, die Christus als Retter nicht anerkennt, die am Lamm vorbeilebt. Wehe einer Welt, die diesen Christus verharmlost, verniedlicht, vergisst, verdrängt. Und das ist eigentlich hier schon auch so ein Auftakt in die Botschaft der Offenbarung. Das haben wir heute Morgen schon ein bisschen gesehen, auch gestern Abend schon. Und dann haben wir heute Morgen ab Vers 9 gelesen, wo wir jetzt sehen, dass Christus jetzt hier dem Johannes sozusagen in einer ersten Vision begegnet. Er ist als Apostel einer von den Zwölfen, der letzte, der übrig geblieben ist übrigens. Die anderen sind alle als Märtyrer schon gestorben. Empfängt er als leidender Apostel mit der großen Wahrscheinlichkeit, sein Leben zu verlieren als Apostel für den Glauben. Und als Botschaft an eine leidende Kirche, Vers 9, empfängt er diese Botschaft und wird dann vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, dass dieser Tag des Herrn, manche legen ihn aus als einen Sonntag. Das ist ja so unsere normale Art, diesen Sonntag zu beschreiben, der Tag des Herrn, des Gottes. Aber hier ist eine sehr wahrscheinliche Auslegung auch, dass es der Tag des Kaisers ist. Denn es gab im Römischen Reich einen Tag des Herrn, an dem Kaiser Ehre gebracht werden sollte. Und der Kaiser sollte angebetet werden am Tag des Herrn. Und ich fände das eigentlich auch sehr, sehr passend, wenn es ausgerechnet der Tag des Kaiserkultes ist, an dem Johannes und der Christenheit der wahre Kaiser begegnet. Und das ist Christus selbst.
Und dort lesen wir, ich wurde vom Geist ergriffen. Das ist eins von den Schlüsselworten, nach denen die Gliederung meiner Einteilung sozusagen auch funktioniert. Oder das ist eine Art, die Offenbarung einzuteilen. Viermal finden wir in der Offenbarung diese Aussage, ich wurde vom Geist ergriffen, dass Johannes in einen Geisteszustand versetzt wird, indem er etwas sieht, was man sonst nicht so wahrnimmt. Wie das genau funktioniert hat, wissen wir nicht. Aber er ist in einen besonderen Geisteszustand versetzt worden durch den Heiligen Geist und sieht eine Vision. Und das sehen wir viermal in der Offenbarung. Und immer wenn dieser Satz kommt, beginnt eine neue Sicht von Christus. Und in eurer Gliederung seht ihr das dann entsprechend. Zunächst mal ist es jetzt hier Christus in seiner Kirche und dann nachher Christus als Herr der Geschichte ab Kapitel 4, später dann Christus als der wiederkommende Herr und Triumphator. Und das vierte ist dann Christus als der Vollender und alles in allem. Viermal lesen wir, ich wurde vom Geist ergriffen, und so teilt sich schon auch in einer Art und Weise die Offenbarung auf. Sprich, es geht der Offenbarung tatsächlich um wen? Um Christus. Es ist ein Buch über Jesus. Ein Buch über den Christus, von dem wir Christen uns her definieren. Oh, ihr Lieben, allein deshalb brauchen wir die Offenbarung. Weil ich glaube, dass unser Bild von dem Christus, dem wir uns verdanken, oft viel zu klein ist, viel zu arm ist. Und so geht es diesem Apostel, der ist ja schon lange unterwegs war. Das war der Johannes, der Apostel, von dem wir gestern Abend gesagt haben, der den Jesus lieb hatte, der schon lange mit Jesus gelebt hatte, der Jesus vertraut war, der Jesus erlebt hatte, der jetzt ein ganzes Leben lang Jesus verkündigt hatte und er begegnet jetzt Jesus in einer ganz neuen Form und es haut ihn einfach um. Johannes ist absolut von den Socken. Es haut ihn um, auf den Boden, diesen alten, weisen Mann, wirft es auf die Knie vor einem Jesus, den er schon sein Leben lang kannte. Und jetzt aber denkt, ich habe ihn, glaube ich, noch nie gekannt. So mächtig, so herrlich. Das ist unfassbar, ihr Lieben. Das ist übrigens ein Wunder des Glaubens, dass der Gott und der Jesus, mit dem wir vielleicht schon lange unterwegs sind, die einen von uns länger, die anderen weniger lang. Aber das ist ein Weg des Glaubens, dass wir immer mehr über diesen Gott staunen. Also wenn du bei dir merkst, dass du immer weniger über Gott staunst, dann ist irgendwas mit deinem Glauben nicht gut gelaufen. Glaube will uns eigentlich dazu verhelfen, dass wir immer mehr staunen über diesen Jesus, dem wir uns verdanken. Und so wird Johannes hier vom Geist ergriffen und er hört diese Stimme hinter sich, wie eine Posaune, und diese Stimme spricht dann zu ihm. Posaune, haben wir gesagt, ist wie ein Schofar, ein hebräisches Schofar. Er hört ein Schofar und sagt, ah, da ist jetzt ganz wichtig, Gott hat was vor und da ist was ganz, ganz Heiliges. Und er dreht sich um und merkt, es geht gar nicht um ein Schofar, es geht um eine Stimme. Und diese Stimme spricht mit ihm und sagt, hier ist eine Botschaft an die sieben Gemeinden, die schauen wir uns gleich etwas näher an. Und er wandte sich um, oder ich wandte mich um, sagt er, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, Vers 12. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und wir merken jetzt schon, je mehr wir hineinkommen, desto mehr müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Offenbarung nicht so tickt, wie wir das gewohnt sind. Ich drehe mich um und ich sehe normalerweise keine sieben Leuchter. Eine Stimme hört sich auch nicht an wie ein Schofar. Ihr merkt, da ist ganz viel, wie soll ich sagen, Fantasy-Elemente, weiß ich nicht. Science-Fiction, Bilder, Symbolik. Da ist ganz viel drin, was uns ganz viel zu sagen hat. Sieben Leuchter stehen, haben wir gesehen, für Israel in seiner Vollzahl und somit auch für die Kirche. Wir sehen gleich diese sieben Leuchter, das haben wir nachher gesehen, nachher am Ende von Kapitel 1, ist wer jetzt derjenige, der uns das deutet? Ein ganz wichtiger Hinweis, wenn wir die Bibel auslegen wollen, dann lass die Bibel sich selber auslegen. Wenn du die Bilder der Offenbarung verstehen willst, dann schau mal, was die Offenbarung selbst zu bieten hat als Erklärung. Und Jesus selbst ist es nachher in Vers 20, der diese Bilder, diese Symbole definiert. Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und das Geheimnis der sieben Leuchter ist dies. Und dann definiert er das. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Also hier eine Erklärung der Symbole, die er hier findet. Aber er sieht dann unter diesen Leuchtern, also unter seiner Gemeinde, in der Christenheit, inmitten der Kirche, sieht Johannes den, dem wir uns alle verdanken. Einem Menschensohn gleich war da einer. Und wer mit der Bibel vertraut ist, der weiß sofort, Daniel lässt grüßen, Daniel 7 und andere Texte. Jesus selbst hat oft sich selbst als den Menschensohn bezeichnet. Ja, in Rückblende auf eine auch apokalyptische Szene des Daniels, wo Jesus auch schon im Vorfeld als jemand, als ein menschenähnliches Wesen mit Macht beschrieben wird, also ein Titel für Jesus, eindeutig. Mit einem langen Gewand, es könnte ein Priestergewand sein, es könnte ein Richtergewand sein, es könnte ein Königsgewand sein, mit einem Brustgürtel aus Gold, also da ist Würde, da ist Würde. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, das ist erst recht Würde, wie weiße Wolle. Ihr Lieben, das verstehst du nur, wenn du auch mit Daniel vertraut bist. Liest du mal Daniel 7. Da hast du diesen Menschensohn, dessen weißes Haar beschrieben wird. Das alles hat seine Erklärungen schon in der Schrift gehabt. Also wer die Bibel kennt, versteht die Offenbarung. Das will Assoziationen wachrufen. Woran erinnert mich das? An Daniel 7. Weisheit, Würde sieht er da in dieser Person Christi. Und dann die Augen wie Feuerflammen. Feuer ist in der Schrift immer wieder auch ein Bild für Gericht. Das ist der Richter, der dem nichts entgeht. Das ist der, der in einem Richterblick alles sieht, alles wahrnimmt und dem nichts entgeht. Hier sieht er Christus als königlichen Richter und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Also er ist auch hier, das Ofenbild ist ein Bild des Gerichtes. Und da, wo Christus hintritt, da entsteht Gericht. Er kommt hier mit Gerichtsbotschaft oder mit der Identität eines Richters, seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Die werden nachher erklärt, haben wir gesehen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Eigenartiges Bild. Ihr merkt, wir müssen uns wirklich entscheiden, dass wir uns auf diesen Stil einlassen. Das müssen wir jetzt wirklich von Seite zu Seite mehr tun, denn es wird immer schlimmer. Ja, er fängt ja gerade mal an. Er fängt ja gerade mal an, ihr Lieben. Das ist ja noch ganz harmlos. Wir müssen langsam uns entscheiden, uns auf diesen Stil einzulassen. Denn sonst kommst du nicht weit in der Offenbarung. Also hier, das ist jetzt kein, das kannst du nicht fotografieren. Er hätte kein Foto machen können von dieser Person. Er sieht eine Vision, wie so eine Art Traum. Das ist vielleicht eine der schönsten Beschreibungen. Im Traum ist ganz viel möglich. Du kannst Realität sehen in Form eines Traums. Und so sehe ich das hier. Er hat eine Vision, in der einfach symbolhaft Jesus beschrieben wird. Aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Natürlich, denk mir sofort an, woran erinnert dich das?
Das Wort Gottes.
Wo steht das?
Im Hebräer 4.
So ist es. Hebräer 4. Ja, Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also, das ist wie so eine Zitatensammlung in Symbolen. Da kommt die ganze Schrift zusammen. Spannend. Begeistert mich. Ja, also dieser Jesus ist Gottes Wort. Er ist das menschgewordene Wort Gottes, der uns hier begegnet. Eine ganz hohe Christologie, die uns hier begegnet, wird der Theologe sagen. Und sein Angesicht leuchtete, Das ist Herrlichkeit. Wem ist das Angesicht geleuchtet? Woran erinnert dich das? An Mose, als er vom Berg kam, aus der Gegenwart Gottes. Hier leuchtet mir die Gegenwart Gottes entgegen, die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Bei Jesus strahlt dir Gottes Herrlichkeit entgegen. Mama mia, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das ist übrigens nicht so ein nettes kleines Licht. Das verglüht alles. Das ist die Quelle allen Lichtes. Wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Also ein machtvolles Christusbild, das uns hier vor Augen gemalt wird mit dieser Vision. Und das macht was. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und das, der alte Johannes, hat heute Morgen jemand gesagt, dass das mal so berührt hat, dass ausgerechnet dieser alte Mann Gottes auf seine Knie fällt vor Jesus. Und eigentlich fällt er nicht auf seine Knie. Er fällt wie tot um. Und ich glaube nicht, dass Johannes sich hier entscheiden konnte. Ich glaube nicht, dass er sagen, jetzt will ich auch, ich will von diesem Jesus anbeten. Nein, dieser Jesus lässt dir gar keine Wahl. Du kannst diesen Christus eigentlich nur anbeten. Er fordert es ein. Wer dem begegnet, kann nicht neutral bleiben. Und dieser alte Mann Gottes wird umgehauen und er liegt wie tot. So mächtig ist die Gegenwart dieses Christus. Und er legte seine rechte Hand auf mich und jetzt wird's schön. Denn Christus ist nicht nur der Richter und nicht nur der Allmächtige. Er ist zugleich der sanfte Hirte, der Priester, der Liebevolle. Und das erste Wort, das Johannes jetzt auch in seiner Sprache versteht, aus diesem Munde, dieses mächtigen Jesus, lautet: Fürchte dich nicht. Ihr Lieben, der Christus, dem wir gehorchen, dem ist alle Autorität gegeben. Hat er übrigens damals schon seinen Jüngern gesagt. Mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Wir sollten nicht überrascht sein. Aber wisst ihr, wofür er diese Autorität nutzt? Zu deinen Gunsten. Zu meinen Gunsten. Ihr Lieben, einen besseren Verbündeten können wir uns nicht vorstellen. Wunderbar, wenn dieser Christus, dem alle Gewalt gegeben ist, mir zuspricht: Fürchte dich nicht. Alles, was ich bin, biete ich dir an, bin ich für dich. Und er sagt hier: Fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte. Weißt du, mit mir hat alles angefangen und mit mir wird alles enden. Das ist unfassbar. Also ich merke wirklich immer wieder und immer mehr, wie klein ich über Jesus denke. Mit ihm hat alles angefangen, mit ihm wird alles münden. Ich bin der Lebendige. Ja, ich war tot, sagt er, so wie du gerade wie tot umgefallen bist bei mir. Aber siehe, ich bin lebendig. Ich bin der Auferstandene. Oh, das gibt so viele Menschen, die glauben zwar an Jesus, aber sie glauben, dass der immer noch tot ist. Ein Glaube an einen toten Jesus ist ein ganzer Unsinn. Glaube macht nur Sinn, hat Paulus gesagt, wenn wir wissen und glauben, dass dieser Jesus von den Toten auferweckt ist. Entweder lebt er und mein Glaube macht Sinn, oder er ist immer noch tot und ich kann meinen Glauben gleich einpacken. Aber er sagt, ich war tot, Lamm, und siehe, ich bin lebendig, auferweckt von Ewigkeit zu Ewigkeit, Löwe, wie wir später feststellen werden, und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Oh, er weiß also auch um die Realität von Tod und von Hölle. Glauben wir Christen an Hölle? Ist das noch zeitgemäß? Das ist eigentlich gar nicht die Frage, ob es noch zeitgemäß ist. Ist die Zeit noch bibelgemäß, ist die Frage. Ist mein Glaube noch bibelgemäß? Ja, die Bibel lehrt uns, dass es so etwas gibt wie Hölle. Wie das aussieht, wissen wir nicht. Aber sie lehrt uns, dass es Verlorenheit gibt. Sie lehrt uns, dass es Gericht gibt. Deshalb ist ja auch die Botschaft so relevant, dass wir diesem Christus und diesem Richter als Retter begegnen. Und er hat den Schlüssel des Todes und der Hölle. Er kann auf und er kann zusperren. Das finde ich hier ganz spannend, ne? Dass dieser Schlüssel nicht in der Hand des Teufels liegt. Den Schlüssel zu Tod und Hölle hat dieser gerechte Richter. Jesus wird entscheiden, wer wo ist. Wie gut, dass das kein Mensch entscheiden muss und auch nicht der Teufel tun darf. Großartig. Also eine mächtige Szene. Schreibe dann, lesen wir, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Und dann haben wir schon die Erklärung in Vers 20 gelesen. Das ist Kapitel 1. Christus vor oder inmitten seiner Gemeinde. Und dieses Bild wird uns begleiten. Das wird uns bis auch in Details und Beschreibungen und Symbole wird uns das auch durch die Offenbarung begleiten. Denkt dran, vergesst es nicht. Wir werden immer wieder auch dran erinnert. Das zieht sich durch. Jetzt kommen wir in Kapitel 2 und 3 und kommen damit jetzt zu dem, was man so die Briefe an die sieben Sendschreiben nennen und als sowas kennen. Und wenn wir da hineinkommen, dann wird jetzt in Kapitel 2 und 3 beschrieben, was wir gerade gelesen haben, was der Auftrag Jesu an Johannes war. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Nun, wenn wir jetzt Kapitel 2 und 3 lesen, dann werden wir jetzt sieben Briefe finden an jede dieser Gemeinden. Was wir aber gerade gelesen haben, war, dass das, was du siehst, soll er an alle Gemeinden senden. Ergo, die gesamte Offenbarung geht auch an alle Gemeinden. Nicht nur das, was jetzt kommt, geht an diese sieben Gemeinden, sondern die gesamte Offenbarung, das ganze Buch, geht an diese sieben Gemeinden. Und sie kriegen aber zusätzlich noch eine individuelle Botschaft. Ja, zusätzlich zu dem, was Jesus jetzt der gesamten Kirche zu sagen hat, mit der gesamten Offenbarung, gibt er jeder Gemeinde noch ihre individuelle, angepasste, notwendige Botschaft. Sehr persönlich. Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Beobachtung. Also reduziert die Botschaft an die sieben Gemeinden nicht auf diese zwei Kapitel. Denn das, was wir jetzt hier in diesen zwei Kapiteln finden, diese Botschaft an die sieben Gemeinden, die werden nachher übrigens entfaltet in dem Rest der Offenbarung. Das ist eigentlich ein siebenfaches Vorzeichen zum Rest der Offenbarung. Das hängt ganz eng zusammen. Das sage ich, weil es immer wieder auch Ausleger gibt, die diese zwei, drei Kapitel hier so für sich nehmen und sagen, dass ab Kapitel 4 dann so eine ganz eigene Geschichte startet, die ist losgelöst. Nein, das hier, das zieht sich durch die ganze weitere Offenbarung. Ja? Das ist eine gute Frage. Sieben Gemeinden, zunächst einmal die Zahl 7. Du hast hier, ihr bekommt nachher von mir auch eine Übersicht, wo unter anderem diese Karte drauf ist. Das ist eben Kleinasien, das ist die damalige Welt und da findest du auch dann diese sieben Gemeinden in der heutigen Türkei. Ja, es ist nicht ganz wirklich erklärbar, warum Jesus jetzt aus diesen Gemeinden gerade diese sieben raussucht. Weil es waren mehr Gemeinden da. Das heißt also, es ist eine Auswahl da. Und diese Auswahl, wir werden sehen, die hat eine gewisse Ordnung auch, eine gewisse Logik. Jesus weiß, warum er diese sieben nimmt, weil die für eine viel größere Anzahl von Kirchen und Gemeinden steht. Und da bin ich überzeugt, die sieben, die meint immer auch die Vollzahl von etwas. Also diese sieben Briefe an diese sieben Gemeinden oder die ganze Botschaft, die Offenbarung an diese sieben Gemeinden will uns zunächst mal sagen, das ist eine Botschaft an die gesamte Christenheit zu allen Zeiten, an allen Orten, in ihren unterschiedlichen Formen, Gestaltungen, Situationen. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall mal verstehen dürfen. Sieben Gemeinden, weil sie die gesamte Kirche sozusagen im Blick haben. Okay? Ja, sieben als Vollzahl. Das heißt, jeder Christ soll sich irgendwo in diesen sieben Gemeinden wiederfinden dürfen. Und ich behaupte mal, dass das sogar so sein wird, dass wir uns alle da wiederfinden und dass wir deshalb auch die Botschaft dann da persönlich hören an uns. Ja, sieben Gemeinden. Ich habe euch hier einen Überblick gegeben. Denn bevor wir jetzt da so einfach mal lesen würden, eins nach dem nächsten, habe ich für mich selbst das erstmal ein bisschen sortieren wollen und habe das jetzt euch da zusammengefasst auch in dieser Übersicht. Denn in dem, wie Johannes das jetzt hier darstellt und wie Jesus das sozusagen auch darstellt, das ist ja eigentlich eine Ordnung, die auf Jesus zurückgeht, da liegt eine gewisse Struktur drin. Und wieder merken wir, übrigens, Jesus hat viel Sinn für Ordnung und Struktur. Und er hat hier eine chiastische Struktur. Ihr habt das in eurer Gliederung vielleicht noch ein bisschen leichter auch gesehen. Wir haben das schon beschrieben. Chiasmus ist eine griechische und hebräische orientalische Literaturstruktur, in der du einen Text oder ein Thema gedanklich so ordnest, dass du bei A anfängst, B weitermachst, C, dann nochmal dreimal die gleichen C-Punkte und dann wieder zurückgehst auf B und auf A. Das ist hier unten diese Chiasmus-Struktur, die einen Gedanken wieder zurückführt an seinen Anfang, an seinen Ursprung. Oder du hast diese verschiedenen Ebenen. Und deshalb wundert euch nicht, dass die erste Gemeinde sehr ähnlich ist wie die letzte Gemeinde. Dass die zweite Gemeinde vergleichbar ist mit der sechsten Gemeinde und dass die drei mittleren Gemeinden auch Ähnlichkeiten haben. Und das findet ihr eben hier auch dann farblich dargestellt in dieser Übersicht, dass ihr jetzt hier seht, die blaue erste Ephesus ist der Gemeinde in Laodicea sehr ähnlich. Die haben ähnliche Botschaften, weil sie offenbar auch in ähnlichen Situationen sind. Dann hast du die zweite, das ist nach Smyrna, die ist sehr ähnlich mit der in Philadelphia, die vorletzte. Und du hast die drei mittleren, die sich auch sehr ähnlich sind. Allein schon daran merkst du jetzt, dass es hier offenbar auch um eine ganz bewusste Auswahl geht und Jesus schon mit dieser Auswahl etwas sagen will. Das, was du da vor dir hast, ist, würde ich sagen, ein Spiegelbild für die gesamte Christenheit durch alle Generationen von Johannes an bis heute. Jetzt gibt es gewisse Ausleger, wir kommen dann auch noch zu verschiedenen Möglichkeiten, die Offenbarung zu lesen, aber eine von denen ist jetzt zum Beispiel, dass man sagt, es könnte sein, dass diese sieben Gemeinden auch die Kirche in ihrer kirchengeschichtlichen Entwicklung sieht. Ja, und das macht sogar Sinn. Und ich bin sogar dafür, dass wir bei solchen Dingen nicht sagen, entweder oder. Ich kann mir das sogar vorstellen, dass das Jesus auch im Blick hat. Und so würdest du Ephesus als die apostolische Gemeinde definieren, zur Zeit des Johannes und der Apostel. Und dann siehst du Smyrna als die Kirche unter der Verfolgung in Rom. Und dann hast du die drei anderen, konstantinisches Zeitalter, Mittelalter, Kirche nach der Reformation und die großen Missionsbewegungen, Kirche des Abfalls, das ist die Kirche der letzten Zeit. Das ist eine Möglichkeit, wie man die Entwicklung der Christenheit in diesen sieben Gemeinden, in diesen sieben Briefen nachvollzogen sehen kann. Kann man, muss man aber nicht. Aber es gibt manche Leute, manche Ausleger, die schlagen das vor und es könnte sogar Sinn machen. Aber was tatsächlich hier ganz spannend ist, ist, dass du zum Beispiel die zwei Gemeinden hast, Smyrna und Philadelphia, die habe ich extra weiß gelassen. Das sind die Gemeinden, die von Jesus keinen Vorwurf bekommen. Und das sind beides Gemeinden, die in der Verfolgung sind. Das ist eine zweifache Sicht auf eine Christenheit, die für ihren Glauben leidet. Und interessant ist, dass diese beiden weder Ermahnung noch eine Warnung erhalten. Die stehen geistlich in der Qualität ihres Glaubens stehen sie am besten da. Interessanterweise sind das ausgerechnet die beiden Gemeinden, die für ihren Glauben leiden, wo Christen bluten, weil sie an Jesus glauben. Aber Was wir jetzt hier vielleicht zunächst auch mal sehen dürfen, ist, wir lesen mal den ersten Brief und achtet mal darauf, dass dieser Brief eine gewisse Ordnung hat. Weil zuerst wird Jesus vorgestellt, dann wird ein Lob ausgedrückt, dann eine Ermahnung, ein Rat, eine Warnung, ein Trost und eine Verheißung. Wie viele Elemente hat jeder Brief?
Einmal darfst du raten, 7. Jeder Brief hat 7 Elemente.
Wir hören mal, wie der erste Brief klingt. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Das ist jetzt eine Vorstellung von Christus. Und jeweils das allererste, was wir lesen, ist, dass Jesus vorgestellt wird. Und ich möchte euch vorschlagen, lasst uns gerade mal schauen, wie jeder Brief Jesus vorstellt. Wenn du jeden Eingang mal jetzt liest nacheinander, hast du eine 7-fache Beschreibung von Jesus. Jesus Christus, der Herr seiner Gemeinde. Jesus Christus, der Ewige, der Sieger über den Tod. Jesus Christus, der oberste und gerechte Richter. Gottes Sohn, der untrügliche Unterscheider zwischen Gut und Böse. Jesus Christus, der allwissende Herr, unterscheidet zwischen Sein und Schein. Jesus Christus, der Heilige, der Wahrhaftige, der Allmächtige. Jesus Christus, der treue und wahrhaftige Zeuge. Jedes dieser Briefe stellt uns Jesus in einer Form vor. Und wenn du diese 7 Beschreibungen nacheinander hörst, hast du eine ganzheitliche Sicht auf diesen Jesus. Großartig. Jesus wird vorgestellt. Deshalb lies nicht einen Brief nur für sich selbst. Er will im Zusammenhang mit den anderen gehört und gelesen werden. Ich kenne deine Werke, Vers 2, und deine Mühen, deine Mühsal und deine Geduld, und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel, und sie sind's nicht, und du hast sie als Lügner befunden, und hast Geduld, und hast um meines Namens willen die Last getragen, und bist nicht müde geworden. Ein Lob. Jesus macht uns vor, bevor die Kritik kommt, kommt das Lob. Das sollten wir uns auch ab und zu mal von ihm abschauen. Man hört die Kritik ganz anders, wenn man zunächst das Lob empfangen hat. Jesus ist Jesus-Style. Erst loben, dann kritisieren. Ja? Aber ich habe gegen dich. Ja, das kommt jetzt auch noch. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das habe ich gegen dich. Jetzt kommt ein Rat. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Da ist die Warnung auch schon mit drin. Aber du hast für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das ist eine Verheißung, ein Trostwort und eine Verheißung. Und das ist jetzt die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Und wir könnten jetzt jeden dieser Briefe lesen. Und das möchte ich uns heute Abend nicht zumuten. Das möchte ich dich ermutigen zu tun in deiner persönlichen Stille. Lies dir mal diese 7 Briefe an die 7 Gemeinden vor. Du wirst finden, dass immer Jesus sich vorstellt, dass er ein Lob hat, dass er eine Mahnung oder einen Rat hat, dass er einen Tadel hat mitunter, nicht bei jedem, und dass er dann Trostworte hat und Verheißung zu bieten hat. Und letztendlich ist in dieser Botschaft einer jeden dieser 7 Briefe auch die Botschaft und die Logik der ganzen Offenbarung mit drin. Denn diese 7 Dinge sind das, was die Offenbarung tun will. Jesus vorstellen, die Christenheit ermahnen, die Christenheit ermutigen, ausrichten, Verheißung aussprechen. Also eigentlich ist in jeder dieser Briefe die Struktur, die Logik, die Botschaft der gesamten Offenbarung wieder auch im Kleinen verborgen. Nun, jede Gemeinde hat ihren ganz eigenen Brief. Das finde ich so spannend. Zunächst mal darin liegt eine Botschaft, dass Jesus jeden von uns Christen in seiner ihm eigenen Situation ernst nimmt. Das darfst du ganz persönlich hören. Das dürfen wir als Gemeinden, als Kirchen hören. Allein heute Abend sind wir aus verschiedensten Kirchen, Konfessionen oder auch Gemeinschaften da. Und jede Gemeinschaft, jede Kirche, jede Gemeinde hat ihre ganz eigene Situation. Ich komme viel herum und ich merke, dass das tatsächlich so ist. Die Gemeinden haben vieles Gemeinsame und die Kirchen, ja, aber sie haben auch sehr viel
Individuelles. Und Jesus sieht die Gemeinden und sieht uns Christen individuell. Und das finde ich sehr schön. Dieser Christus weiß um unsere Realitäten. Und er weiß, was gut läuft, er weiß, was nicht gut läuft. Das Gleiche ist aber auch, dann ist zugleich auch wichtig zu sehen, dass keine dieser Gemeinden oder Kirchen für sich selber steht. Sie werden immer im Gesamtbild gesehen. Ihr Lieben, das sollten wir Christen uns wirklich auch wirklich hören. Wir sind uns selber nicht genug. Jesus sieht nicht nur mich. Er sieht mich immer im Verhältnis zu dir. Er sieht nicht nur dich. Er sieht dich immer im Verhältnis zu anderen Christen. Das sollten wir auch als Kirchen in der Vielfalt der Christenheit, sollten wir das hören, dass Jesus immer das große Ganze sieht und dass er uns im Miteinander auch sieht und sieht auch, wo es Gemeinden gibt oder Christen, die sich sehr ähnlich sind, in gleichen Situationen sind und wo Leute auch sich unterscheiden. Das finde ich auch sehr schön in dieser Botschaft, in dieser Zusammenschau liegt das drin. Wenn du diese Struktur dieser sieben Gemeinden so ein bisschen auch nochmal verarbeiten möchtest, das eine ist, wir könnten jetzt jede dieser eigenen Sendschreiben durcharbeiten, das schaffen wir nicht. Und ich glaube, das ist noch ein Text der Offenbarung, der am meisten gepredigt wird. Gehe ich davon aus. Wenn du schon mal zur Offenbarung eine Predigt gehört hast, dann sehr wahrscheinlich zu den sieben Sendschreiben. Stimmt es? Also, weil das ist noch irgendwie halbwegs. Ja, da kann man auch, das sind ja historische Gemeinden, das sind echte Gemeinden, die man auch da zuordnen kann. Das ist noch nicht so symbolisch, da auch ein bisschen was drin, aber das ist noch irgendwie, mit dem können wir noch was anfangen. Das wird am meisten gepredigt, wenn man Offenbarung predigt. Deshalb möchte ich das jetzt gar nicht so schwerpunktmäßig nehmen, will euch diese Übersicht gönnen und euch einen Zugang einfach zu diesen sieben Sendschreiben allgemein geben. Und das habt ihr in dieser Übersicht. Aber vielleicht nochmal, dass wir uns diese drei Kategorien von Christenheit nochmal anschauen. Die erste und die letzte. Ephesus und Laodicea. Was haben die gemein? Was ist die Botschaft, die Kernbotschaft, die Jesus an diese beiden Gemeinden hat? Die eine hat gut angefangen, aber sie haben ihre erste Liebe vergessen. Ephesus, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe vergessen hast. Laodicea, das ist die Gemeinde, die lauwarm geworden ist. Ich habe gegen dich, dass du lauwarm, mittelmäßig geworden bist. Du bist weder kalt noch warm. Das könnte man jetzt auch erklären, warum er genauso schreibt, weil da gibt es auch dann lokale Gegebenheiten, Quellen zum Beispiel in Laodicea, von dem man weiß, dass es da dieses lauwarme Wasser war, was nicht genießbar war. Und das sagt Jesus, du bist nicht genießbar. Ich trinke dich und ich speie dich gleich wieder aus. Du schmeckst mir nicht. Wie ich dich erlebe, das schmeckt mir nicht. Das ist weder heiß noch kalt. Und diese beiden Kirchen oder diese beiden Gemeinden, die wir hier beschrieben finden, die warnen uns, auch als Christenheit, warnen mich heute, sagen Daniel, bist du in der Gefahr, aufgrund von vielleicht zu bequemen Verhältnissen, von einer Gewöhnung, dass du mittelmäßig geworden bist in deinem Glauben, dass du halbherzig geworden bist, dass du lauwarm geworden bist, dass du Profil verlierst? Das ist die Gefahr, die sich mit diesen beiden Gemeinden verbindet. Die Gefahr von Smyrna und von Philadelphia sieht anders aus. Was haben die als Versuchung? Was haben die als Angriff, als Gefahr? Das sind die beiden Gemeinden, die für ihren Glauben leiden. Und in Smyrna, das war eine Hochburg des Kaiserkultes übrigens, da ist also wirklich auch die Konfrontation mit der Zeit damals zu einem Höhepunkt gekommen. In Smyrna hat es geheißen, entweder oder. Entweder du hältst dich zu Christus und bist in der Gefahr, dein Leben zu verlieren, oder du hältst dich zum Kaiser und bist politisch loyal und kannst leben bleiben. Hier, da hat die Situation dir gar keine Wahl gelassen, lauwarm zu sein. Wo hast du heute den schärfsten, stärksten, lebendigsten christlichen Glauben? Da, wo Christen in so einer Situation sind, wo sie keine Wahl haben, lauwarm zu sein. Sie müssen Farbe bekennen. Verfolgung ist das Gesündeste, was einem Glauben passieren kann. Das scheint die Botschaft zu sein. Warum? Weil Jesus nachher diesen beiden Gemeinden nichts vorzuwerfen hat. Denen macht er keinen Vorwurf. Er merkt, die sind wirklich geistlich gesund. Die sind geistlich gesund, weil ihnen der Glaube echt was kostet. Und ihre große Not ist nicht, dass sie lauwarm werden, sondern dass sie schier in diesen Nöten das nicht schaffen. Das eine ist die Not der Verfolgung in Smyrna, Philadelphia. Die waren in der Not, dass sie merkten, wir sind so eine kleine Realität. Das Gottlose um mich herum, das Nichtchristliche, Antichristliche ist so groß geworden, dass ich in der Gefahr bin, ängstlich mich zurückzuziehen und einfach gegen diese Übermacht nichts mehr ausrichten zu können. Ihr seid eine kleine Realität, sagt Jesus ihnen. Ich weiß, dass ihr kleine Realität seid. Und er sagt ihnen aber, hey, habt Geduld, habt Mut, haltet durch. Ihr habt mehr auf eurer Seite, als ihr glaubt. Und aus Schwachheit kann Gott Großes machen. Also da war es die Schwachheit, die die Kirche einfach empfunden hat. Ich weiß nicht, ob du dich irgendwo bei diesen beiden Gemeinden wiederfinden kannst, vielleicht in Phasen deines Lebens, in Phasen deines Glaubens, merkst du, dass ich vielleicht durch Umstände, durch Lebensrealitäten, durch Leiterfahrungen so an mein eigenes Ende komme, dass ich vielleicht auch da bin, wo ich merke, ich kann nicht mehr lauwarm bleiben, ich muss mich entscheiden. Und das kann vielleicht deine Realität auch sein. Und die drei mittleren Gemeinden, das sind jetzt die am meisten Warnung abkriegen, die am meisten Zurechtweisung von Jesus erleben. Das sind Gemeinden, die in der großen Gefahr sind, sich zu kompromittieren, die sich anpassen an das Umfeld, die aufgrund von Reichtum von Erfolg und auch von politischen Entwicklungen vielleicht einfach in der großen Gefahr sind, sich zu sehr anzupassen. Das ist die Botschaft an eine Christenheit, die man von den Nichtchristen vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kann. Die vielleicht auch zu sehr mit dem Strom gegangen sind. Das ist ja auch interessant, dass deshalb Pergamon hier von manchen als die Kirche im konstantinischen Zeitalter definiert wird. Was ist da passiert? Im konstantinischen Zeitalter war die Zeit vorbei, dass man als Christ Angst haben musste, sein Leben zu verlieren, wenn man sich als Christ outet. Dann wurde es nämlich andersrum. Dann musstest du Christ sein. Konstantin, der Kaiser, hat plötzlich eine Kehrtwende gesagt und sagt, ich will ab heute, dass jeder in meinem Land Christ ist. Und wehe, du bist kein Christ. Gebot des Kaisers, wir glauben alle und sind alle Christen. Und wer da gefährlich lebte, war der, der nicht Christ war. Das heißt, es war politisch opportun, Christ zu sein. Es war gesellschaftlich opportun, Christ zu sein. Die Gefahr ist dann, dass man da natürlich mit falschen Motiven glaubt. Und deshalb merken wir hier diese drei Gemeinden in der Mitte, die sind eine große Warnung an eine Christenheit, die aus welchen Gründen auch immer kompromittiert, angepasst, halbherzig lebt, falsche Motive hat. Und das ist schon auch für uns eine Gefahr in der westlichen Welt, dass wir opportun sein wollen, dass wir uns anpassen wollen, dass wir auch verstanden werden wollen, akzeptiert werden wollen. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht lauwarm werden. Also das ist im Großen eine Übersicht über diese sieben Briefe, die Jesus, der Auferstandene, an seine Kirche zu sagen hat. Und ja, es waren damals Gemeinden zur Zeit des Johannes, die kannte Johannes, die hatte er alle besucht. Und die haben existiert. Das war also eine echte Botschaft an die erste Christenheit. Und trotzdem ist die Frage jetzt, sagt das dir und mir auch was? Und damit verbindet sich dann gleich die Frage nach einer kurzen Pause auch, wie lesen wir die Offenbarung? Ist die was für die ersten Christen nur oder ist die auch was für uns heute? Und da machen wir jetzt gerade mal 3-4 Minuten Pause. Ihr könnt ein bisschen euch bewegen und dann gebe ich euch noch einen zweiten Zettel. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter, so mit
Kapitel 3 in Kapitel 4, diesen Übergang. Und da möchte ich euch noch ein paar Dinge sagen für die weitere Reise durch die Offenbarung. Machen wir 3-4 Minuten Pause.